Es hat mal jemand gesagt, vielleicht ist es der Einstein gewesen, es könnte sogar sein. Alles Geniale ist einfach. Also wenn man das Zeug kompliziert erklären muss, dann hat man es irgendwie noch nicht so richtig verstanden. Das kann man jetzt natürlich nicht immer sagen, aber so als Grundsatz schon ein bisschen. Jetzt rede ich heute Morgen über den 5V-Kompass. Das ist also nicht ein Motor, sondern die V, die ist für Werte, Kriterien, die alle mit V anfangen. Ein Kompass, eben eine Orientierung, die ihm nicht sagt links und rechts, sondern die ihm Kriterien gibt, um zu entscheiden, welchen Weg das man gehen kann, wenn man Entscheidungen muss treffen muss, vor einer Kreuzung steht. Es geht um Selbstführung. Jetzt klingt das alles ganz, ganz menschlich, selbstverständlich. Und Gott ist ja Mensch geworden. Also es muss ja irgendwie auf die Ebene runterkommen, auf unserem Alltag, was entscheidend und wichtig ist in unserem Leben. Und alle von uns, egal was wir jetzt machen, für Aufgaben haben, für Herausforderungen, wie gross unsere Kräfte sind, oder wie, das spielt eigentlich keine Rolle. Wir sind alle herausgefordert, unser Leben selber zu gestalten, Verantwortung zu übernehmen, uns selber zu führen. Auch in der Bibel gibt es so Texte, die von Selbstführung reden. Der bekannteste, der das so deutlich macht, dass wir immer mit uns auch müssen reden und uns müssen Sachen sagen, damit wir uns gut einsporen, ist der Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Es gibt also Sachen, die entwürdigen uns, und dann müssen wir uns wieder sagen, Moment, denk mal dran, was da in deinem Leben passiert ist, was in deinem Leben gilt. Also muss man sich selber führen. Es ist nicht ein Gebet, sondern es ist ein Selbstgespräch, der Psalm 103. Und so gibt es ganz viele Sachen, die wir uns immer wieder müssen sagen in Situationen, damit wir nicht falsch einsporen, damit wir das tun, was das Leben fördert, was anderen hilft, uns auch. Und nicht Sachen, die destruktiv sind. Wir treffen im Laufe eines Tages einen ganzen Haufen Entscheidungen. Alle. Und alle viel mehr, als wir uns das bewusst sind. Und die Idee ist jetzt, dass wir bewusster Entscheidungen treffen. Wir treffen Entscheidungen reflexartig. Also die stärkste Kraft oder der stärkste Einfluss von unseren Entscheidungen, die wir tagtäglich treffen, ist unsere Prägung. Das, was wir von unseren Familien, wo wir drin aufgewachsen sind, und unserem Beziehungsumfeld, als Kind, als Jugendliche, was wir dort gelernt haben, nicht bewusst, sondern einfach inhaliert haben, übernommen haben, das muss gar nicht reflektiert sein. Also unsere Prägung ist viel, beeinflusst uns viel mehr als unsere Überzeugung, als das, was wir sagen. Und je stressiger das wird, desto mehr. Die Idee ist, bewusster Entscheidungen zu treffen. Oder man trifft Entscheidungen, die anderen machen so, also so ein bisschen mitschwimmen, das, was man sich leisten kann, das macht man, was so akzeptiert ist, was nicht akzeptiert ist, da ist man ein bisschen zurückhaltender. Also man macht es, wie es die anderen machen, ob es jetzt gescheit ist oder nicht, man orientiert sich an den anderen. Man trifft Entscheidungen auf eine Art, wie es funktioniert halt im Leben, das sind so unsere Muster, die wir haben, die immer irgendwie ein Stück zum Ziel führen und funktionieren. Normalerweise sind wir nicht so dumm, dass wir etwas immer wieder machen, das nicht funktioniert. Aber manchmal machen wir es halt gleich, wenn ein gewisser Gewinn damit verbunden ist, auch wenn der komisch aussieht für andere. Unsere Angst leitet uns oft in Entscheidungen. Oder unser Strickmuster, das eigene. Der Pessimist entscheidet anders als der Optimist. Warum wir ein Optimist oder ein Pessimist sind, das wissen wir vielleicht auch nicht so genau. Aber so Haltungen oder so Lebensgefühl oder so Einstellungen, die beeinflussen uns stark. Und die Idee ist jetzt, bewusster sich selber zu leiten, damit man nicht nur mitschwimmt und nicht nur das macht, was alle machen oder die Mehrheit macht oder was man sich leisten kann, sondern dass man nicht nur das eigene Leben gestaltet, sondern auch seinem Umfeld hilft, ein gutes Leben zu gestalten. Die 5V, das kommt übrigens nicht von mir. Der Markus Müller, mein Vorgänger als Direktor bei Chrysona, hat uns jetzt ziemlich genau vor 20 Jahren in einer Situation, wo wir bei Chrysona, vor allem Chrysona Schweiz, in einer nebligen Situation waren. Ich bin Leiter von der Chrysona Gemeinde Schweiz geworden und das waren 11 Jahre gewesen. Und mein Vorgänger, Jakob Sturzenegger, hat in seinen letzten Jahren, bevor er die Aufgabe zurückgegeben hat, ist er oft krank gewesen. Also er hat körperlich unglaublich mit Schmerzen zu kämpfen gehabt. war eher ein introvertierter Mensch und dann auch in Depressionen hineingeraten. Und dann ist die Kommunikation, die man dann braucht in so einer Organisation, damit man weiß, was gilt, auf was man sich verlassen kann, das ist irgendwie selbstverständlich und ganz logischerweise nicht mehr gelungen. Eben nicht mehr gelungen. Und nachher war es so ein bisschen Nebel und wir haben nicht so recht gewusst, was gilt jetzt. Die Leute haben einfach ein bisschen, ja, ein bisschen um diese reklamieren und kritisieren und einfach eine coolige Stimmung war. Nicht sehr vertrauensvoll, sondern mit viel Misstrauen war im Raum. Und dann hat uns Markus Müller an einer Konferenz gesagt, hat er uns die 5 Werte, die ich jetzt gerade darüber rede, vorgeschlagen, wir sollen uns doch an denen orientieren, in unserem Umgang miteinander, in unserem Zusammenarbeiten. Das gibt es manchmal im Leben. Das hat bei mir wirklich wie eine Inspirationsbombe ist das gewesen. Das hat voll eingeschlagen, wie ich plötzlich gecheckt, das hilft uns, das würde mir helfen, in den Situationen, in denen wir drin sind, auch in den Führungsaufgaben, aber eben auch im Privaten, das ist egal. Wir haben dann in einem Block gewohnt, da haben wir Nachbarn gehabt, die nicht fromm waren, aber das spielt auch gar keine Rolle. Wir haben plötzlich gemerkt, die Werte oder die Kriterien helfen mir im Umgang mit allen. Ich muss gar nicht mehr unterscheiden, ob jetzt der andere so denkt oder so, ob jetzt der fromm ist oder nicht fromm, Christ oder Moslem, das spielt eigentlich keine Rolle. Ich kann mich an dem orientieren. Und dann habe ich angefangen, so in Situationen, wo ich nicht genau gewusst habe, was ist jetzt dran, was ist jetzt gut, was ist richtig, was ist falsch, mich an diesen 5 Werten orientieren. Und es war zuerst einmal eine Selbstverpflichtung. Ich habe nicht gefragt, machen das die anderen auch oder nicht. Ich habe gesagt, das mache ich jetzt. Ich orientiere mich an diesen Werten. Und übrigens, ich bin dann eben der Leiter geworden von Chrysona Schweiz, habe ich gesagt, an dem will ich gemessen werden, an diesen 5 Werten. Da darf man mich kritisieren, hinterfragen. Die haben ja manchmal Angst, wenn man den Chef, oder? Man tut lieber zusammenreden, als dem Chef direkt zu sagen oder so. Man sagt, die dürfen mich kritisieren aufgrund von diesen 5 Werten, diesen 5 V. Die dürfen mich auch loben, wenn es mal Grund dazu gibt oder so. Also es ist einfach so der Maßstab, den ich gerne daran gemessen werden würde und den ich mir stellen würde. Das hat mir sehr geholfen. Und jetzt ist wichtig, das hängt nicht einfach so in der Luft, was ich euch hier sage. Ich habe nach Römer 12 die 2 ersten Verse hier aufgeschrieben. Lese es mal nach der Luther rechts hin. Das ist beim Römerbrief so die Schnittstelle zwischen so den Grundlagen, die wir darauf verstehen von unserem Leben, und dann den ganz praktischen Fragen. Vorher geht es noch um Israel und so, aber das ist so die Schnittstelle zum praktischen Alltagsleben. Und dann wird Paulus ganz praktisch in Römer 12. Und am Anfang sagt er dann: Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also, weil wir Barmherzigkeit von Gott, die hat er Römer 1 bis 8 oder eigentlich auch bis 11 beschrieben, auch mit seinem Volk Israel, weil wir diese Barmherzigkeit erlebt haben und jetzt nicht die Frage ist, ob Gott uns will oder nicht will, sondern wir gehören zu Gott, wir sind gerettet, gehören zu seiner Familie, weil wir diese Barmherzigkeit erfahren haben und nicht mehr für uns müssen zahlen und irgendetwas wollen leisten, jetzt haben wir Freiheit zum Leben. Und dann sagt er, wenn ihr jetzt vernünftig überlegt, steht übrigens dort wirklich der Begriff von logisch, das ist der logische Gottesdienst ist, dass wir unser Leben für ihn investieren und ihm zur Verfügung stellen. Lebe nicht tot. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, das heisst, tut nicht nach den Maßstäben, die sie alle machen, leben, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das heisst, das ist eine so interessante Formulierung dort. Es ist nicht etwas, was wir selber machen können, die Veränderung, sondern es ist etwas, wo wir zulassen sollen, dass es Gott macht. Lasst euch verändern durch die Erneuerung von eurer Gesinnung, von eurem Verstand, von eurem Denken. Und ihr habt das Thema Bibel, habe ich gehört, das Jahr. Das ist so irgendwie ein Schwergewicht. Das heisst, uns mit dem beschäftigen, was Gott in seinem Wort uns beschrieben hat, damit wir geübt werden, im Herz aus seinen Gedanken zu folgen und ihn zu verstehen, wie er das Leben gedacht hat, was ihm am Herzen liegt und so. Dann passiert etwas. Bei uns wächst eine Fähigkeit, uns zu entscheiden in Situationen, wo nie beschrieben sind, was man dann genau machen muss, keine Gebrauchsanweisung gibt, sondern wir selber in der Lage sind zu entscheiden, was ist jetzt gut in dieser Situation? Was gefällt Gott? Und was ist vollkommen? Jetzt bei dem Begriff vollkommen muss man wissen, der Begriff meint nicht perfekt Perfektionismus, sondern er hat im Neuen Testament einen Bezug zur Liebe. Das heisst, wenn die Liebe zu ihrem Ziel gekommen ist, zum Beispiel einmal steht in der Bergpredigt, wir sollen so vollkommen sein, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist, dann geht es um die Findesliebe. Also da, wo die Liebe voll zu ihrem Ziel kommt, zu überlegen, was meint die Liebe letztlich in dieser Situation, in der ich jetzt bin. Also es geht um eine Entscheidungsfähigkeit oder eine Fähigkeit, Situationen zu beurteilen. Wenn man nicht das will, dann braucht man das Navi. So wie du das beschrieben hast, wo einem sagt, links, rechts, man hat zwar nichts verstanden von dem, wo man durchfährt, und man weiß auch nicht nachher, wo man durchgefahren ist, das ist ja das Blöde. Also wir müssen wieder das Navi haben, um den gleichen Weg zu gehen. Man lernt eigentlich nichts. Man muss nur dort lernen, den Bildschirm lesen und hören, oder vielleicht hören, was einem die Frau oder der Mann, den man eingestellt hat, sagt. Und das Ziel, das hat man noch gewählt, aber wo durch und so, das ist eigentlich eine hohe Unselbstständigkeit, das ist nicht das Ziel. Und wir brauchen, und das hat etwas mit Reife zu tun, eigentlich keine Liste, die sagt, als Christ, du musst in dieser Situation, Fall 77, musst das und das machen oder das sollst du sein oder so. Das wäre ein furchtbares Leben, sondern wir sind zu einer Freiheit berufen. Und der Heilige Geist haben wir geschenkt bekommen, Gottes Geist in uns, damit wir die Sachen anfangen, immer besser verstehen. Und er uns lehrt, was jetzt sinnvoll ist und nicht. Um das geht es. Diese Fähigkeit zu entwickeln, selber Entscheidungen zu treffen, was jetzt gut ist, was wo Gott Freude hat dran und was letztlich im Sinn von der Liebe ist. Von dieser unbedingten Liebe, die er uns selber schenkt und wir sollen weitergeben. So. Und jetzt die 5V sind eigentlich so wie ein Hilfsmittel, also völlig einfach, ein Hilfsmittel, so im Hosensack-Format, zum Kriterien dabei haben, wo man immer ist, um Entscheidungen zu fällen. Wir könnten jetzt so sagen, gut, Männer haben vielleicht einen Hosensack, Frauen haben eine Handtasche, dort mal so rein. Oder man kann so einen Kühlschrank hängen oder als Bildschirmschoner brauchen. Oder Spiegelschäftchen, wenn die Frau schon lange den roten Lippenstift nicht braucht, dann kannst du sie als Spiegelschaft schreiben. 5 Begriffe, die dir helfen, im Alltag, wenn du aufstehst, zu überlegen, wie will jetzt durch den Tag gehen, so Kriterien vor Augen zu haben und zu sagen, aufgrund von denen tue ich mich entscheiden. Jetzt kannst du den PowerPoint wieder ausblenden. Jetzt machen wir es eben ganz einfach. Die 5V, das sind 5 Werte. Und übrigens, nächste Sonde bin ich dann nochmal da. Jetzt, das muss man ein bisschen zusammen sehen, was wir jetzt da machen. Ich sage nicht alles, was man kann sagen heute sowieso nicht. Und nicht nächste Sonde, aber das gehört ein bisschen zusammen. 5V, es geht um Vertrauen, Verantwortung, Versöhnung, Verfügbarkeit und Voraussicht. Das sind die 5 Werte. Und jetzt sage ich ein paar Sachen zu denen. Ich würde euch jetzt empfehlen, wenn ihr das schafft, jetzt während ich hier am Reden bin, die 5 Sachen auswendig zu lernen, dass ihr es nachher in die Hosensack stecken und mit dem jetzt nach Hause gehen und die nächste Woche und nächste Sonntag vielleicht hier erzählen, was, ob das funktioniert hat oder nicht. Und jetzt sage ich einfach ein paar Sachen, das ist sehr holzschnittsartig, teilweise mit persönlichen Erfahrungen damit verbunden, um einen kleinen Eindruck zu geben. Man kann eigentlich ohne, dass ich jetzt viel erkläre, könntet ihr mit diesen Begriffen, mit den meisten, schon einiges anfangen, indem ihr selber überlegt, was bedeutet das jetzt. Jetzt ist das, was ich sage, einfach ein bisschen dazu, wo vielleicht das ein oder andere Fenster aufmacht, aber eigentlich ist mit diesen Worten, mit diesen Stichworten schon ganz ein Haufen gesagt, wo ihr auch viel versteht, schon ohne meine Predigt. Vertrauen. Geschenktes Vertrauen ist heilsam und beflügelt. Menschen, wir alle waren mal Kinder oder hey Kinder, wenn man Vertrauen schenkt, wenn man einem Menschen Vertrauen schenkt, dann ist ganz viel möglich. Und wenn man es nicht macht, dann merkt man, was dann fehlt. Also wenn dir mal jemand gesagt hat, aus dir wird nichts oder schaffst du nicht und so, dann hat das einen Einfluss gehabt. Das hat eine Macht entfaltet in deinem Leben, mehr oder weniger. Oder wenn jemand gesagt hat, das kannst du, das klingt dir, mach's. Dann ist das Ganze ein anderes Leben und man ist mutiger, man geht das Risiko ein, passiert ein Fehler, aber das ist ja nicht das Problem, sondern man wagt etwas, wenn andere einem etwas zutrauen, was man vielleicht selber nicht will. Mir ist das x-mal so gegangen in meinem Leben. Als ich auf der Krishana war, in der Ausbildung, nach 2 Jahren, wir hatten so einen Jugendtag, dann zumal, ich bin ja noch Babyboomer, in den Jahrgängen, die es einen ganzen Haufen hatte, haben wir dann mit 2.500, 3.000 Leuten kamen, einen Jugendtag im Zelt. Und dann haben wir auch so einen Jugendtag-Chor, den man extra für das Wochenende zusammengestellt hat und dann an 2 Wochenende geübt hat. Dann haben die mich doch tatsächlich gefragt, ich bin ja nicht ausgebildet, ob ich den Chor übernehmen würde und das würde machen. Das hätte ich mir nie zugetraut, aber die haben gefunden, das könnte ich. Ich weiß nicht, ob sie wirklich... Ich weiß nicht, ob sie es gecheckt haben, aber gut, sie haben es mir zugetraut und ich dachte, dann probieren es, dann machen es und es ist gelungen, es ist gegangen. Etwas, wo ich mir selber, ich habe mich nicht beworben und ich habe mir es nicht zugetraut. Ich war eine Zeit lang im Männertag-Team, im Winterthur haben wir den Männertag gehabt, lange Jahre, und dort sind 500-600 Männer jeweils zusammengekommen und dann habe ich ein Team geleitet und dann habe ich mal auf dem Podium ohne so ein Gespräch, ein Interview, einen Talk geleitet mit Leuten, mit Geschäftsleuten damals, die wir eingeladen haben. Und dann kommt am Schluss der Paul Graf, der ist mittlerweile gestorben, ein alter Prediger, und sagt mir am Schluss so unterrufen da, ich bin auf der Bühne gestanden und so, René, das kannst du gut, mach weiter. Nur dieser Satz hat bei mir etwas freigesetzt. Das war so eine Ermutigung. Das war wirklich eine Generation, das hätte mein Vater sein können. Der ermutigende Satz von einem, den ich nicht alles gut gefunden habe, was er gesagt hat. Also es war nicht immer in jeder Hinsicht mein Vorbild, aber so ein väterlicher Typ. Und sein Wort hat bei mir, das hat mich so ermutigt. Ich mache das heute viel und es gibt jetzt tatsächlich Leute, die sagen, ich habe eine besondere Begabung. Okay. Dass ich auf der Bühne stehe, Referat halte, auch vor viel Publikum, auch mal eine öffentliche Diskussion, die man nicht vorbereiten kann und nicht genau was passiert, leite, das hätte ich mir auch nicht zugetraut. Das sind die Regionalleiter in meinem Team damals, haben mir gesagt, das kannst du, mach du das. Also meine Mitarbeiter haben eigentlich gesagt, trau dir das, du kannst das. Darum habe ich es gewagt und habe sich auch Sachen entwickelt. Also Vertrauen setzt ganz viel frei und plötzlich sind Sachen möglich, die sonst, wenn man alleine wäre und andere nicht Einfluss würden nehmen, auf mich mir nicht zutrauen würde. Zum Thema Vertrauen gehört für mich so ein Merksatz. Ich verweigere mich am Misstrauen und unterschiebe einem anderen das Gute bis zum Beweis vom Gegenteil. Ich unterschiebe einem anderen das Gute bis zum Beweis vom Gegenteil. Das heisst, ich nutze den Interpretationsspielraum komplett aus, bis ein Anschlag, bis es nicht mehr geht. Das mit der Interpretation ist nämlich so eine Geschichte, wir interpretieren ständig. Und was hat er eigentlich wieder im Sinn? Oder was hat er jetzt gemeint mit dem? Und warum hat sie jetzt das nicht gemacht? Und, also manchmal entwickeln wir Gespenster. Also schlimmer als die Fasnacht und die Leute haben das Gefühl, es ist alles irgendwie schlimm und die anderen sind gegen einen. Das ist noch ein bisschen eine Typfrage, selbstverständlich hat das auch einen Einfluss. Ich habe mich entschieden, den Spielraum bis zum Anschlag auszunutzen und wenn immer ich kann, einem anderen gute Absichten zu unterschieben, auch wenn ich das, was er gesagt oder gemacht hat, nicht auf Anhieb gut finde. Ich bin ein paar Mal in den Anschlag gekommen und habe Beweis gehabt, dass es jetzt nicht... Ein paar Mal habe ich geirrt und natürlich einen gewissen Preis müssen zahlen, aber in aller Regel hat mir das viel mehr Freiheit gegeben im Umgang mit anderen. Es ist viel mehr weniger Energieflöte gegangen für irgendwie Zeug, die man gedacht hat und Sicherheitsmaßnahmen, die man ergriffen hat, so innerlich. Ich war viel freier gewesen, mich auf das zu konzentrieren, was ich kann und einen anderen Raum zu geben, um sich einzubringen. Wer Vertrauen schenken kann, der, wo Vertrauen erfahren hat. Wenn wir andere vertrauen, fällt es mir auch leichter, anderen Vertrauen zu schenken. Also in dem, dass ich jemandem Vertrauen schenke, wächst dem sein Mut und dem seine Vertrauensfähigkeit. Also ich kann Einfluss nehmen auf jemand anderen im besten Sinn. Nicht, dass ich sage, was der genau machen muss, sondern dass ich einfach Freiraum lasse. Und nicht einengen durch meine Gegenwart. Jetzt können wir Hendrik Pestalozzi zitieren. Vertrauen schenken ist eine unerschöpfliche Kapitalanlage. Hat er vor ziemlich langer Zeit schon gesagt. Der hat etwas verstanden von dem. Wenn man einem Kind Vertrauen schenkt, was das bedeutet. Das ist wirklich eine Kapitalanlage fürs Leben. Aber da kann man immer wieder darauf einzahlen und mal etwas erhöhen. Jetzt gehört zum Vertrauen für mich auch dazu, dass das, was die anderen denken, was sie machen, was sie sehen, was sie davon überzeugt sind, dass das eine Bedeutung hat. Dass ich also anderen vertraue, dass ihre Meinung berechtigt, vielleicht nicht immer, aber dass das auch eine Bedeutung hat für mich. Das äußert sich in dem, dass ich sage, ich höre einem anderen mit beiden Ohren zu, wenn er etwas sagen will oder etwas sagt, was ich jetzt nicht unbedingt hören möchte. Oder es mir vielleicht sogar stinkt. Weil ich sage, der andere ist auch wichtig. Und ich könnte mich ja täuschen in dem, was ich meine, wo ich überzeugt bin. Der andere kann mir helfen, Täuschungen über mich selber, vielleicht auch den sogenannten blinden Fleck, den besser zu sehen oder einen Teil davon zu sehen und den zu verkleinern. Das heisst, ich höre auch Leute, das ist ein Ausdruck für mich von Vertrauen, Leute zu, die mir jetzt nicht auf Anhieb sympathisch sind und jetzt nicht das Gefühl haben, das brauche ich jetzt gerade. Nächste Woche habe ich so ein Gespräch mit jemandem, wo ich nicht freiwillig gewählt hat und auch nicht das Gefühl habe, der können mir viel sagen, gescheit. Der hat ein bisschen Probleme mit mir, in der Art und Weise, wie ich leite, wie ich meine Sachen mache und so. Aber ich entscheide mich bewusst dafür, zuzuhören, in das Gespräch hineinzugehen und zu sagen, es könnte sein, dass der mir trotz seiner, ich sage es jetzt ein bisschen salopp, seiner unsympathischen Art oder in der Art, wie er arbeitet, würde ich nie arbeiten. Trotzdem will ich ihn zuhören und will hören, ob ich etwas lernen kann daraus für mich auch im Umgang mit anderen. Das ist eine Form von Vertrauen schenken und sich nicht so wahnsinnig ernst nehmen. Absicherungen, Verträge und Regelungen schützen vor vielem und vor tragfähigen, gesunden Beziehungen. Also wenn man nicht Vertrauen schenkt, kann man sich oder davon schützen, tragfähige Beziehungen zu bekommen. So, wir können jetzt zu jedem viel mehr sagen. Ich lasse es bei dem bewenden. Verantwortung. Verantwortung heisst, Verantwortung übernehmen, ich gestalte mein Leben, vielleicht auch trage dazu bei, zum gemeinsamen Leben. Verantwortung ist eine Antwort auf das, was ihm anvertraut ist. Ich gehe angemessen damit um, hoffentlich. Wer Verantwortung übernimmt, ergreift Freiheit und sagt, nicht alle Umstände müssen sich ändern, damit in meinem Leben etwas wird und etwas ändert oder andere müssten anders, damit es besser geht, sondern jemand, der Verantwortung übernimmt, nimmt das Leben in die Hand und gestaltet es und macht sich nicht total von der anderen abhängig. Nimmt Einfluss im besten Sinn. Einer meiner Grundsätze in diesem Zusammenhang ist, ich bin voll verantwortlich für das, was ich tue, was ich sage und was ich denke. Nicht für das, was ich fühle. Da kann ich nicht viel machen. Ich muss dann irgendwie mit dem Gefühl umgehen. Aber das dumme, also schwierige Gefühl aufkommen, das kann ich nicht abstellen. Sonst wäre ich irgendwie abgemurkst. Das funktioniert so nicht. Aber das, was ich tue, was ich sage und was ich denke, das kann ich selber in die Hand nehmen. Das heisst, ich entschuldige mich nicht durch Umstände. Ich entschuldige mich nicht mit anderen Personen. Wir haben manchmal so eine Art, gell? Wenn die anderen, wenn einem jemand dumm vorbeikommt, dass wir uns nachher auch erlauben, frecher zu sein. Das hat ja auch. Also bei den Kindern ist das ganz offensichtlich. Als Erwachsene hast du gelernt, das ein bisschen zu kaschieren und so vielleicht eine andere Etikette dran zu machen. Aber das Prinzip ist oft das Gleiche. Die anderen, weil die anderen etwas gemacht haben, muss man jetzt verstehen, dass ich auch so handle. Oder dass ich jetzt das mache oder das eins nicht mehr mache. Also wir tun uns manchmal an den anderen so orientieren, dass wir die verantwortlich machen für unser Verhalten und das, was wir sagen. Wenn jemand mir gegenüber aus der Haut fährt und mich irgendwie runterkanzelt, sage ich, habe ich kein Recht, ich will auch nicht. Ich will nicht in der gleichen Lautstärke, in der gleichen Art. Es gibt für mich keine Berechtigung, in der gleichen Art wieder zu. Ich muss für das, was ich dann mache, selber ganz Verantwortung übernehmen. Wenn ich immer zu spät komme, kann ich natürlich sagen, die SBB. Oder Berner Oberlandbahn oder was der ist oder so. Ich kann andere Joke geben und kann sagen, ja, das Tram ist mir gerade weggefahren, der hat irgendwie die Türen schon zugemacht und so. Ich kann aber auch sagen, ich bin spät weg daheim. Es ist nicht die anderen sind schuld. Ich bin, wenn das jetzt, es gibt so Leute, wo man dann sagt, wenn die da sind, sind alle da, dann kann man anfangen. Das ist eine dumme Art, im Leben zu stehen. Das kann man ändern, wenn man Verantwortung übernimmt und nicht ständig die anderen Joke gibt. Ich lese euch ein Zitat vor zum Thema Freiheit und Verantwortung. Wer jammert, will nicht verantwortlich sein. Wer aufhört zu jammern, der handelt. Wer handelt, wählt bewusst. Wer bewusst wählt, übernimmt Verantwortung für alle Konsequenzen. Und wer Verantwortung übernimmt, übernimmt die Regie für sein Leben. Das ist Freiheit. Jetzt hat das nicht irgendjemand gesagt. Das hat es nicht einmal ein Christ gesagt, hat es ein Jude gesagt, der Viktor Frankl, im Konzentrationslager, wo definitiv, jetzt gerade in diesen Tagen und Wochen, wo wir viel von dem hören, wo definitiv alles andere ist als Freiheit. Diesen Satz hat er im Konzentrationslager formuliert. Ich höre auf jammern, ich übernehme Verantwortung für das, was ich tue, und redet von Freiheit in einer Umgebung, wo alles andere als Freiheit vermutet wird. Verantwortung übernehmen schafft Freiheit. Entscheidend ist aber, dass ich das Mass von meiner Verantwortung sehe. Ich neige zum Beispiel von, warum auch immer, ich kann es gar nicht recht erklären, dazu, mich für mehr verantwortlich zu machen, als ich eigentlich sein kann. Manchmal habe ich auch Jesus ein bisschen Verantwortung abgenommen, das ist eine ganz schlechte Erfahrung. Aber ich habe es immer wieder gemacht. Oder für andere Verantwortung übernommen, für das, was sie entscheiden, was sie tun. Und unglaublich gelitten daran. Ich war Prediger 15 Jahre lang in zwei Gemeinden. Wenn jemand zur Gemeinde austreten ist, hat mich immer tiefst verletzt. Und ich habe es immer als eine persönliche Niederlage eingesteckt und gesagt, ich habe etwas nicht recht gemacht oder nicht gut genug oder nicht schnell genug geändert oder so. Ich habe das immer als eine Erfahrung von Ablehnung, von Kritik mir gegenüber abgespeichert. Ich habe nicht darüber geredet, ich habe eigentlich kaum mit jemandem darüber geredet, aber es hat mich manchmal Stunden, Tage, Wochen blockiert in Mengen, die ich gemacht habe und mir viel Hoffnung geraubt. Das war so eine Form von mehr Verantwortung übernehmen, als ich kann. Ich habe nicht Verantwortung für das, was der andere entscheidet. Das ist seine Verantwortung. Also ich musste lernen, mein Mass von Verantwortung zu sehen. Das müssen wir alle irgendwo, die Grenzen noch zu sehen von unserer Verantwortung, damit wir nicht mit Lasten und mit Sachen rumlaufen, die gar nicht für uns gedacht sind. Also gibt es eine Begrenzung von Verantwortung. Verantwortung heisst für mich auch, ich rede über das Versagen und das Negative von anderen Menschen nur mit ihnen, wenn sie Teil des Problems sind oder Teil der Lösung. Mit den anderen muss ich eigentlich nicht reden darüber. Und wir lieben es so, die blöden Geschichten und die doofen anderen und so. Es ist so schön, wenn man kann so. Ich muss das auch selber sagen. Also es gibt auch eine Lust, am schlechten Sachen erzählen über andere. Ist aber absolut nicht gut für niemanden. Ich probiere, also nicht, dass ich das alles im Griff habe, aber ich probiere, ich rede über das Versagen und das Negative von anderen mit denen, die Teil des Problems sind oder ein Teil der Lösung. Vielleicht auch beides, oft ja beides. Der Hans-Peter Wolfsberger, vielleicht der ein oder andere bekannt, ist 10 Jahre Direktor von der Liebezeller Mission, ein grosses Missionswerk in Deutschland. Pfarrer, hat einmal gesagt, wer mich verletzt, bestimme ich. Wie viel Macht ich jemand anderem gebe, in meinem Leben Einfluss zu nehmen und Raum einzunehmen, das entscheide ich. Das ist eine schwierige Sache, ist mir schon klar, ist ganz herausfordernd. Aber ich merke auch, wenn ich unseren Selbstgespräch realisieren wir ja, was uns ausfüllt. Wer mich verletzt, entscheide ich. Ich baue Grenzen auf, gesunde Grenzen und lasse nicht jeden in meinem Leben Raum und Macht übernehmen. Ich hoffe, ihr könnt noch nachher mit auswendig lernen. Wird ja nicht so schwierig sein. Versöhnung. Versöhnung heisst, ich verzichte darauf, Böses mit Bösem zu vergelten. Gemeinheiten mit kleineren oder grösseren Gemeinheiten irgendwie zu erwidern. Versöhnung heisst, ich vergebe. Unabhängig von dem, ob der andere ein Bewusstsein hat für das, was er falsch gemacht hat, ob er das als schuldig sieht, ob er mir sagt, das tut mir leid oder nicht. Von dem ist es nicht abhängig, das hat ja etwas mit Verantwortung zu tun. Wenn ich nämlich warte, bis der andere schlau genug ist und es einsieht, um sich zu entschuldigen, diese Zeit ist verlorene Zeit, dann mache ich den anderen verantwortlich und ich bin eigentlich gefangen. Freiheit bedeutet, ich übernehme Verantwortung, ich vergebe. Egal, was der andere denkt und was er meint, auch meine Gefühle muss ich ein bisschen überrumpeln und darüber hineinspringen. Ich kann nicht auf gute Gefühle warten. Bis es gibt so Leute, die sagen, ich brauche noch ein bisschen Zeit, bis es versorgt ist. Jetzt müsst ihr aufpassen, dass wir nicht die Ebene verwechseln. Jetzt rede ich nicht von Missbrauch. Von Menschen, die Missbrauch körperlich, geistlich, psychisch erlebt haben. Das meine ich jetzt nicht, sondern unsere alltäglichen Geschichten. So, dass wir dann sagen, ja, jetzt ist mir einer blöd gekommen und hat mich jemand enttäuscht und jetzt brauche ich Zeit. Und dann warten wir auf Gefühle, die man wieder hat für den und dann sagt man, jetzt kann man vergeben und so. Das ist völlig verkehrt. Wir sind aufgefordert zu vergeben. Ich vergebe. Und dann kriselt es manchmal. Dann kommt wieder so etwas ab. Es muss noch etwas passieren. Man hört etwas. Man macht eine neue Erfahrung mit jemandem, was schwierig ist aus unserer Sicht. Und dann ist das Gefühl ist wieder da und so. Dann denken manchmal, jetzt habe ich nicht richtig vergeben. Das ist natürlich nicht wahr. Vergeben ist ein Akt, ist eine Entscheidung, ist eine Willensfrage. Und dann, wenn das wieder anfängt, sagen, nein, ich bleibe dabei. Dass die Vergebung, das Ja zur Vergebung eigentlich bestätigen, dann, wenn im Gefühl wieder etwas anderes lernen will. Und unsere Gedanken oder so. Sondern bewusst wählen, nein, ich vergebe und bestätige, was ich gemacht habe. Römer 12 sagt eigentlich auch, er redet übrigens auch von der Findesliebe, bepflanzt das Schlachtfeld, das er vorher darüber geschlägelt und einander verletzt hat, bepflanzt das wieder mit Gutem, sonst wächst er dort nur gejett. Also, gelebte Versöhnung ist immer auch eine Tat und nicht nur ein Gedanke. Eine Tat im Sinn von einem Wort, einem Verhalten oder eben tatsächlich einer Tat. Und Versöhnung ist eigentlich das Entscheidendste von meinem Leben. Das ist nicht Wahlprogramm. Das Unser Vatergebet, die einzige Handlung, die dort uns zugeordnet ist, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Sonst geht es überhaupt nicht um uns da drin. Es geht um Anbetung, es geht um das, was Gott tut. Und dass Gott soll Mass nehmen an unserer Vergebung gegenüber denen, die uns etwas zu leid haben. In diesem Mass wollen wir auch Vergebung bekommen. Das ist also eine ziemlich steile Geschichte mit diesem Gebet, das mit der Vergebung. Aber es ist in diesem Gebet, wo Jesus sagt, so soll er beten, also wo irgendwie etwas auf den Punkt bringt, sagt er, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Vergebung, Versöhnung ist ein Weltsthema. Versöhnung ist mein Ziel, auch wenn ich nicht einfach auf den Knopf drücke und sage, jetzt ist eine Versöhnung da. Und jetzt muss man unterscheiden zwischen Vergebung und Versöhnung. Vergebung heisst, ich vergebe einem anderen, was er schlecht gemacht hat. Ob es das objektiv wahr ist, das ist eigentlich gar nicht wichtig. Das, was ich als Schuld oder schwierig empfinde, muss ich selber vergeben. Es geht nicht um eine objektive Klärung, sondern es geht darum, was in meinem Herz passiert, wenn in meinem Herz Realität ist. Aber jetzt kann es sein, dass es einem nicht gelingt, das Gespräch wieder zu finden oder wieder zueinander zu finden. Versöhnung ist übrigens aber auch nicht so, ich muss mit jedem, den ich mal das Geschlecht hatte, wieder in die Ferien zusammen. Das ist nicht, oder dicke Freunde werden, so irgendwie. Das ist nicht der Punkt. Versöhnung hat einen Haufen Facetten, aber es lebt von der Vergebung und dann geht der Raum wieder auf, dass wieder etwas entstehen könnte. Wir haben 2003 unseren Seminarleiter entlassen. Das ist eine der schwierigsten Geschichten in meinem Leben als Leiter. Ich war zwar Teil eines Teams, aber die Phase, die es kriselt hat und der, wo eine wirklich einen offenen Machtkampf, Heiliger Berg, auch, wo wie ein Machtkampf losgegangen ist, wir haben schlussendlich, ich noch heute denke, wir haben nicht die Wahl gehabt, wir müssen die Reißleine ziehen und sagen, stopp, fertig, es geht nicht weiter zusammen. Das war für ihn eine absolut schwierige Erfahrung. Das hat ihn wirklich an die Grenzen von seinem Lebensmut gebracht. Und für uns ist es auch unglaublich schwierig über lange Zeit. Und dann haben wir probiert, wieder zu reden. Und jahrelang ist es nicht gegangen. Überall, wenn man versucht hat, ist man gerade in die alten Gleise hineingekommen. Es war eine ganz betrübliche Erfahrung. Nach 15 Jahren haben wir wieder zusammenreden. Versöhnung heisst für mich, ich lehne die Türen nur an, ich mache sie nicht zu. Und wenn immer jemand kommt oder sich eine Gelegenheit ergibt, wo man kann sagen, wo man dich aufstossen kann und sagen kann, können wir zusammen reden, werde ich parat sein. Zu dem habe ich mich entschlossen. Nach 15 Jahren habe ich einen Brief bekommen von ihm, der war oberschräg, zu 90% in den alten Gleisen mit Vorwürfen, mit irgendwelchen Sachen, die, so habe ich es empfunden, die grausig schwierig waren. Dann musste ich mich wirklich ein bisschen schützen und dann habe ich meine Kollegen im Leitungsteam gesagt, jetzt schau das mal an, die waren dann zumal nicht selber im Leitungsteam. Was machen wir jetzt? Aber in diesem Brief, vielleicht hat er 3 Seiten gehabt, hat es so ein Abschnitt gegeben und dort hat er gesagt, können wir mal zusammen reden. Dann haben wir gesagt, okay, auf das hören wir jetzt und alles andere lassen wir jetzt aussen vor. Wir reden zusammen und versuchen wieder einen Weg zu gehen. Und dann tatsächlich haben wir 2-mal geredet miteinander und können sagen, so, wir vergeben einander. Das heisst nicht, dass wir alles gleich gesehen von damals, aber wir haben wahrgenommen, was der andere gelitten hat in dieser Situation und das akzeptiert und auch gesagt, es tut mir leid, dass das die Wirkung war von dem, was wir zusammen erlebt haben. Wir haben lange vergeben und dann haben wir uns 2 Monate später nochmal getroffen und seither begegnen wir uns völlig entspannt und eigentlich freut, wenn wir einander sehen. Also es ist wie Versöhnung, aber es ist lang gegangen. Das heisst, Versöhnung als Ziel, das kannst du nicht von heute auf morgen vielleicht den Schalter stecken. Paulus sagt ja, so viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Die Verantwortung hat dann auch Grenzen. So ist das. Versöhnung, absolut zentral in unserem Leben. Das ist jetzt ein schönerer Begriff. Oder? Dem regen sich die meisten auf, wenn sie sich einem aufregen. Verfügbarkeit hat nichts mit Gefügigkeit und so zu tun, sondern Verfügbarkeit, ich rede wieder von einer Selbstverpflichtung. Gott und Menschen zu lieben, ist meine Lebensaufgabe. Und darum ist Verfügbarkeit, heisst, Herr, ich bin hier, um zu lieben, wem kann ich heute etwas Gutes tun? Das ist vielleicht die beste Frage, wo du mit durch den Alltag kannst. Als ich angefangen habe, so in den Gottesdienst zu gehen, Herr, wem kann ich heute etwas Gutes tun, hat mich manchmal weniger gestresst, als ich gerne anders gehabt hätte. Ich habe plötzlich einen anderen Blick. Wem kann ich etwas Gutes tun? Für das bin ich da. Ich bin nicht für das, dass es für mich stimmt und es irgendwie aufgeht und ich schön einen Bauch voller guter Gefühl haben, wenn ich wieder rausgehe, sondern die Frage ist, wem kann ich heute etwas Gutes tun? Alle sehnen sich danach, irgendetwas mitzunehmen können. Also alle wollen aus dem Gottesdienst irgendetwas mitnehmen. Wenn niemand etwas bringt, dann passiert, dann kannst du auch nichts mitnehmen. Und das Gute ist eigentlich, wenn man selber das bringt, was man kann, dann passiert schon etwas ganz anderes, als wenn man nur kommt, ich hätte gerne etwas für mich. Das ist eine Haltung, die ich einnehme. Und manchmal muss ich Sachen an Sitzungen oder ich muss irgendwelche Veranstaltungen, die ich nicht selber wählen würde, wenn ich wählen könnte. Jetzt bin ich nicht der Chef, kann nicht immer sagen, ich will selber entscheiden. In dieser Haltung zu gehen, macht ganz andere Musik. Ich diene mit den Begabungen, die ich habe bekommen. 1. Petrus 4,10, das sollen wir auch. Ein jeder diene mit der Gabe, die er erhalten hat, mit dem Charisma, den Möglichkeiten. Der Wechsel vom Direktor zum Mitarbeiter, den ich jetzt die letzten 3 Jahre sich da langsam angekündigt und jetzt und vollzogen ist. Meine Bereitschaft, mich als Direktor einzubringen mit meinen Begabungen, das ist nichts anderes als das jetzt. Ich habe Begabungen, ich kenne bei Krishona, durch das, dass ich jetzt die letzten 40 Jahre dabei war, ganz Haufen Leute. Fast alle Absolventen der letzten 40 Jahre kennen mich, wenigstens vom Gesicht her, vom Sehen. Ich kenne ganz viel. Ich habe Haufen Möglichkeiten anzudocken. Die erkennen mich gerade, es kommen Gespräche statt und so. Wenn jemand jetzt neu zu Krishona gekommen ist, die letzten Jahre, dann hat er das alles nicht. Das gehört nicht mehr, was mir im Laufe des Lebens zugewachsen ist, sondern das habe ich zum Dienen damit. Und was sie mich gefragt haben, das sollte man eigentlich nicht machen, dass man Chef irgendwie zum Mitarbeiter macht. Das ist immer heikel, gefährlich vor allem. Was sie mich gefragt haben, gesagt, wärst du nicht bereit, wieder einzusteigen, nicht in ihre Leitungsfunktion, ist für mich klar gewesen, natürlich. Ich will das einbringen, das ist meine Haltung. Ich stelle zur Verfügung, was ich habe. Und es ist jetzt eigentlich egal, in welchem Zusammenhang das gebraucht wird. Ich fordere nichts zurück, was ich anderen gegeben habe. Es gibt Leute, die sind sehr bereit, viel zu opfern, Haufen Zeit, Haufen Energie, Geld sogar und Haufen von ihren Freiheiten, weil sie von etwas begeistert sind und es läuft. Und wenn es anfängt zu kriseln, ich habe schon so manchmal gesehen, dass die Leute dann anfangen aufrechnen, was sie alles gebracht haben. Also der Gipfel war einmal, wo jemand, der sich wirklich über Jahrzehnte unglaublich eingesetzt hat, und Haufen Überstunden, hat auch nie gefragt und hat wahrscheinlich auch auf Ferien verzichtet und so. Und am Schluss, so gegen Pensionierung zu, hat es ein bisschen kriselt und irgendwie, dass die Organisation, die er geschaffen hat, die er geleitet hat, das war nicht so einfach gewesen. Also finanziell nicht, von denen, die dann strategisch entschieden haben, nicht und so. Dann hat er plötzlich anderthalb Jahre früher in die Pension wollen, weil er ja noch Überzeit hat. Das heisst, ich habe jetzt so viel investiert, aber jetzt hätte ich es gerne wieder selber. Man hat es vorher für Jesus gemacht und jetzt will man es aber von den Leuten zurück. Ich habe sogar erlebt in einer Gemeinde, die es gekriselt hat. Jemand hat den Flügel gespendet mal mit voller Freude, und was es gekriselt hat, hat er wieder rum wollen. Bisher zu Spenden, die Leute gegeben haben und grosszügig waren, die es gekriselt hat, haben sie gesagt, könnten wir das wieder zurückschieben. Das ist eine Haltung, die nicht geht. Das geht einfach nicht. Was ich für Jesus gegeben habe, ich ihm gegeben. Selbst wenn Leute etwas Blödes machen damit, muss mir das egal sein. Sonst bin ich nicht mehr frei. Sonst bin ich nur noch am Kontrollieren und am Rechnen und was habe ich jetzt noch zu gut und so. Verfügbarkeit heisst für mich, was ich Jesus gegeben habe und anderen geschenkt habe, das gehört nicht mehr. Und das muss ich nicht mehr kontrollieren. Manchmal habe ich, sorry, jetzt ein bisschen Nebenbemerkung, wenn es um Spendenverhalten geht von Leuten heute, die Leute wollen heute wissen, was ihre Franken bewirkt. Und wenn du Geld brauchst für einen Buchhalter, der nur Zahlen eintöckelt und am Schluss vom Jahr abrechnet oder Rechnungen stellt, ist absolut nicht attraktiv. Was bringt denn das? Missionsgesellschaften haben Probleme, für die Verwaltung nur Geld zu bekommen. Wenn wir hungernde Kinder könnten, ich bin jetzt ein bisschen salopp, wenn wir hungernde Kinder könnten zeigen, die wir jeden Morgen füttern auf der Krishona und durch das zu essen hat, wäre es um einiges einfacher, als zu sagen, wir machen etwas, was sich in den nächsten 10, 20 Jahren multipliziert, in den Leuten, die wir investiert haben. Jeder will wissen, was sein Geld macht. Und wenn der Missionar muss sagen, 5 Bekehrungen dieses Jahr, und hat Stress, wenn er nicht sagen kann, es haben sich Leute bekehrt, vielleicht über 20 Jahre nichts passiert, was sagen die daheim? Nützt dir das etwas, wenn der da draußen ist? Da steckt so viel Unverfügbarkeit drin, die absolut unheilvoll ist und die Leute knechtet. Ich sage, was ich gegeben habe, ich gegeben, das nehme ich nicht mehr zurück. Das heisst für mich auch, ich bringe das in Prozesse, in Sitzungen, in Zusammenhänge, was ich sehe, meine Meinungen, meine Überzeugungen, meine Kompetenz. Aber ich habe nicht den Anspruch, dass es so muss gehen, wie ich gesagt habe. Jetzt haben wir also den Veränderungsprozess, wo man so in ein paar Sätzen darüber reden kann, von den letzten 3 Jahren. Es hat ganz schwierige Momente gegeben. Mai 17, wenn ich davon rede, ich weiss noch heute, wie sich das angefühlt hat. Ohne jetzt das gross auszuführen, habe ich, ich habe es so erlebt, ob das objektiv so richtig ist, einzuschätzen, das ist eine andere Frage. Dass eigentlich ein paar Leute, die mit beteiligt waren, maßgeblich in diesem Veränderungsprozess, plötzlich eine gemeinsame Vereinbarung, dass wir nämlich Ergebnisse offen diskutieren, alles auf den Tisch legen, haben sich die plötzlich getroffen, separat, und sind zurückgekommen. Das haben wir nicht gewusst, dass sie sich getroffen haben, und haben gesagt, zu dem sind wir noch parat, über alles andere kann man nicht mehr reden. Und wir als einer der Hauptverantwortlichen in diesem Prozess und Hauptbetroffenen haben sie das nicht gesehen. Es war für mich ein Vertrauensbruch. Jetzt, über die anderen müsst ihr nicht weiterdenken. Ich wollte euch nur sagen, was in meinem Herz abgegangen ist. Dann macht doch das selber. Muss ich mir das weiter antun? Wenn ihr mich rauslassen wollt? Also, ich bin halt ein Mensch. Das ist in meinem Herz abgegangen. Und mir war klar, Verfügbarkeit heisst, ich will wieder dorthin kommen, wo ich in einer Sitzung oder im Zusammenhang, egal wer jetzt da hockt, sagen, was ich denke, was ich sehe, meine Wahrnehmung, meine Überzeugungen, damit wir zusammen ein grösseres Bild haben und eine gescheite Verantwortung treffen können. Aber ich habe 6-7 Wochen lang innerlich müssen kämpfen, immer wieder sagen, ich will wieder an den Punkt kommen, wo ich sage, was ich denke, wenn ich verletzt werde wieder. Wir wollen ja dann sich schützen, dass man nicht mehr wieder verletzt wird und nicht jemand einen blöd herstellt. Aber für mich war klar, ich will wieder dorthin. Ich werde meinen Beitrag bis am letzten Tag, den will ich geben, meinen Teil, verfügbar machen, auch wenn es nicht so geht, wie ich es gerne hätte. Aber ich habe ein paar Wochen gebraucht. Also ich sage nicht, das sei einfach. Verfügbarkeit ist eigentlich auch schön, wenn wir unsere Gedanken, unsere Ängste, unsere Hoffnungen und Sehnsucht benennen können, also unser Herz transparent machen anderen gegenüber, dass wir zusammen wissen, woran wir sind. Das heisst, im gewissen Mass auch verfügbar sein. Also, es ist eine Selbstverpflichtung, nicht etwas, wo man sagen kann, ich bin jetzt eine Gemeindeleitung, kann sagen, ich würde es nicht raten, so zumindest. Ihr könnt sagen, ihr müsst jetzt da verfügbar sein, schliesslich einen guten Wert oder so. Das ist nicht, so funktioniert es nicht. Sondern ich sage, ich mache es für mich. Und was die anderen machen, ändert nichts daran. Und das Letzte noch. Voraussicht, was morgen vermutlich auch noch zählt, oder in 5 Jahren, dem möchte ich heute Gewicht geben. Ich sage einem anderen heute die Wahrheit, auch wenn sie Stress auslöst, weil er sie heute braucht, um gute Entscheidungen zu treffen. Ich habe manches Mitarbeitergespräch geführt, das schwierig war, wo wir Leute enttäuschen mussten, weil wir gesehen haben, in dieser Aufgabe ist jemand nicht mehr feig oder es bewährt sich nicht mehr. Den Stress auszulösen, dass man sich beruflich neu orientieren muss. Es ist nicht fair, jemanden in den Hammer zu laufen, in die Wand zu laufen, also muss ich heute darüber reden. Das heisst für mich auch, ich stelle mich an meine schwierigen Ecken. Das heisst, ich hole aktiv Feedback ein zu mir, zu der Art, wie ich meine Sachen mache, damit ich lernen kann, dort, wo Sachen nicht hilfreich sind. Der Mose hat im Psalm 90 gesagt, beschrieben, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Vom Ziel her denken, macht viel Sinn für den Alltag. Und manches, was so eine unselige Dominanz hat in unserem Alltag und uns beschäftigt von morgen bis am Abend und auch zur Nacht, verliert ein Stück von seiner Macht, wenn wir vom Ziel her denken. Oder Dietrich Bonhoeffer, der umgekommen ist, weil er sich am Unrecht in den Weg gestellt hat, der gesagt, die letzte verantwortliche Frage ist nicht, wie ich mich heroisch aus der Affäre ziehe, sondern wie eine kommende Generation weiterleben kann. Es geht nicht darum, dass es für mich aufgeht, sondern dass es zukunftsfähig ist, was wir machen und was wir tun. So, das ist ganz einfach. Und jetzt lade ich euch ein. Wir sehen uns nächsten Sonntag hoffentlich wieder. Nehmt das in den Hosensack, ins Handtäschchen oder woher noch immer. Und probiert doch mal, eure Entscheidungen vielleicht aufgrund von dem mal zu reflektieren oder wenn ihr in Situationen kommt, die Woche mal zu überlegen, würde es das helfen, wenn man das in Anschlag bringen würde. Es ist relativ einfach. Probiert Erfahrungen zu machen, ob die helfen, euch innerlich zu orientieren. Und dann werden wir nächsten Sonntag im Gottesdienst auch über eure Erfahrungen reden. Also ihr habt die Möglichkeit, ein bisschen zu erzählen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und dann habe ich auch noch einen Impuls, der die Bedeutung von diesen 5V noch ein bisschen in einen grösseren Zusammenhang stellt. Danke vielmals.